Und es scheint so, als würde das gut laufen und easy laufen vor allem. Das ist es nicht, ja. Das wollen wir immer betonen,
Ja.
das ist es nicht.
Ja.
Ich hatte mal Haare am Kopf. Ich hatte mal, ist kein
Ja.
Spaß. Mit der Startup-Phase sind mir alle Haare ausgefallen. Also du zahlst
Okay.
immer einen Preis. Du zahlst immer einen Preis.
Okay.
Puh, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, weil das ganz viele Ebenen aufmacht.
Ich wollte nur ganz kurz was erwähnen, als du gesagt hast, du sitzt in einer Anwaltskanzlei, irgendwie angerotzt vom Kind und das Ganze und du schämst dich. Wenn mir das passiert, werde ich dafür gefeiert.
Ja.
Double Duty Dialogues. Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten.
Geht's auch los?
Die Aufnahme. Du machst das Intro. Ja, jetzt sage ich mal hier: Hallo, das Intro für unseren Podcast, den wir heute aufnehmen mit Anna und Ali Maloji. Wir freuen uns schon sehr. Spannende Themen wieder mal für euch aufbereitet zum Thema: Wie kriegen wir alles unter einen Hut? Wie können wir uns selber treu bleiben bei den ganzen Herausforderungen, die sich ergeben durch Elternschaft, Beruf, Freundschaften, Partnerschaft? Und was man sonst noch alles so mitmacht, nicht?
Das ist total cool, wir haben diesmal ja dann quasi Spanisch sprechen, das Handy
Das ist heute, ja. Es ist, ja, es ist auch gleich ein Sprachkurs heute. Wir decken
cool.
alles ab heute, ja.
Du musst es dann abdrehen, weil vielleicht speichert
ja.
er dann nicht
richtig. Ohne
Theresa. Ja, genau.
Super, also wir freuen uns total, dass
Hola.
Wir heute. Genau, hola, ¿qué tal?
So, wartet, das andere brauchen wir noch, das kleine.
Genau, das ist dann, ich würde sagen, wir legen es einfach in die Mitte.
Das ist fürs Handy und das große ist für den Podcast.
Perfekt. Sonst hört man mich nicht. Perfekt, dann starten wir mal rein. Ali und Anna, ihr seid erstens ein Ehepaar. Das ist die erste Rolle, die ihr beide einnimmt. Ihr seid beide Eltern. Ihr würdet euch immer wieder so entscheiden, das ist die richtige Antwort. Und ihr seid beides Eltern und ihr seid beides Unternehmer. Und das ist super spannend. Wollt ihr mal kurz ein bisschen schildern, was ihr alles tut? Was ist das Pouvoir? Was ist das Potpourri? Haut mal raus, was ihr alles so tut, weil das ist echt viel.
Ja, das ist viel und es ist auch echt spannend, wie sich das gerade alles auch irgendwie immer wieder überschneidet. Also es ist gar nicht so einfach, das jetzt das so schnell zu beschreiben. Magst du mal starten mit Future One, mit deiner Firma?
Ganz kurz machen. Future One ist die Company, die ich gegründet habe, zusammen mit der Martina Capra, das ist meine Co-Founderin. Und die Vision ist, die Menschheit auf die Zukunft vorzubereiten. Das heißt, in erster Linie, das große Businessmodell ist, dass wir mit Führungskräften arbeiten, mit Organisationen, das sind globale Organisationen, KMUs genauso, auch die Politik, die wir dabei begleiten und denen Tools aufzeigen, wie man in der heutigen Welt die Veränderung hinbekommt. Aha. Da geht es ganz viel um innere Entwicklung. Ist auch mittlerweile bei den Führungskräften angekommen. Das andere ist, wir arbeiten viel mit Kindern und nehmen cool. den Kindern die Angst vor der Zukunft. Und die dritte Säule ist, dass wir Changemaker und Unternehmer zukunftsfit machen in der heutigen Welt und Menschen, die da was verändern wollen. Ja. Ich bin Autor mehrerer Bücher. Das nächste erscheint gerade. Ich bin Gründer der Plattform Watcher Do, ist eine Berufsorientierungsplattform, die ich aber vor einigen anderen verkauft habe.
Und da sind wir mitten im Thema, wie das war's. Alles geht bei Partnerschaft und ihr habt ja auch noch zwei Kinder.
Genau, also bei mir ist es so, ich komme eigentlich aus dem Medienbereich. Ich war in der Film- und Videoproduktion 10 Jahre, aber in Salzburg noch damals. Bin dann nach Wien gekommen, habe den Ali kennengelernt. War dann irgendwie mit 28 nochmal ein kompletter Change in meinem Leben, auch beruflich. Ich habe mich dann in die Ernährungsrichtung fortgebildet, bin in ein Startup mit reingerutscht, das ich dann auch mit aufgebaut habe, eine Rezeptplattform, Happy Plates. Und bin allerdings jetzt seit 3 Jahren operativ raus und bereite mich gerade auf meine eigene Selbstständigkeit vor, ab
cool.
Herbst. Also wieder große Veränderung und unsere ältere Tochter ist 6 Jahre, unsere jüngere ist 2. Das alles immer so unter einen Hut zu bringen, ist gar nicht so leicht, aber es ist machbar.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben uns ja auch zusammengetan und in der Karenz die Energie genutzt, was Neues zu machen. ihr macht sehr viel. Ihr habt sehr viel gemacht, viele Ideen. Mhm. Und es scheint so, als würde das gut laufen und easy laufen vor allem. Das ist es nicht. Ja, das wollen wir immer betonen, ja. Das ist es nicht.
Ja. Ich habe Haare am Kopf. Ja. Das ist kein Spaß. Mit der Startup-Phase sind mir alle Haare ausgefallen. Also du zahlst immer einen Preis.
Aber was habt ihr denn durch eure verschiedenen beruflichen Themen und Aufgaben gesehen? Wie hat sich das verändert? Wie werden Eltern im beruflichen Leben wahrgenommen? Ist das easy? Wurden eure Ideen immer positiv aufgenommen, dass man sagt, super, dass ihr da Karriere macht und die Kinder, die werden das schon schaffen? Oder wie war das vor allem für dich auch als Frau? Also man hat ja immer ein schlechtes Gewissen, habe ich das Gefühl.
Puh, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, weil das ganz viele Ebenen aufmacht. Ich sowohl positiv als auch negativ habe ich es erlebt. Einerseits ist es ein mega Asset, diese Perspektive zu haben, Leben in die Welt zu setzen, die Kinder zu begleiten, deren Perspektive einzunehmen, ganz neuen Blick auf Dinge zu kriegen, vielleicht auch alltägliche Herausforderungen ganz anders zu bewerten. Weil in Wirklichkeit, um was geht's denn? Also wenn du ein Kind aufwachsen siehst, nimmt es auch bei ganz vielen Themen den Druck raus, den man sich selber macht, weil man irgendwie so aufs Wesentliche zurückgesetzt wird, so von der Wahrnehmung.
Und weil es gar nicht schneller geht.
Und manchmal ist man auch gezwungen, Pausen einzulegen. Mhm. Und dann sitze ich mal eine halbe Stunde in der Sandkiste mit meiner Tochter und spiele dann mit dem Rechen im Sand. Und das ist bitte das beste Achtsamkeitstraining, das es gibt. Also man kann es schon auch immer auch für sich nutzen. Gleichzeitig ist es super herausfordernd. Also das will ich überhaupt nicht schön reden. Es gab definitiv Phasen, wo ich mich komplett zerrissen gefühlt habe, wo ich schlechtes Gewissen hatte und auch immer noch habe. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist nie vorbei. Nach wie vor hat man immer das Gefühl, das andere zahlt drauf, wenn man in der einen Rolle ist. Also wenn ich beruflich Vollgas gebe, habe ich das Gefühl, die Kinder zahlen drauf oder die Partnerschaft und umgekehrt, wenn ich dann daheim bei den Kindern bin, jetzt sollte ich das schon noch machen, das E-Mail würde ich gerne noch beantworten und da immer auch zu schauen, dass man den Druck dann auch nicht weitergibt an die Kinder, finde ich auch gar nicht so easy. Mhm. Grundsätzlich ist es das Wichtigste zu verstehen, man ist nicht allein, man ist kein Singleplayer, das ist kein Singleplayer-Game, wie wir auch immer sagen. Es ist immer ein Team und das Team muss jetzt auch gar nicht immer in der Partnerschaft sein. Gott sei Dank ist es bei uns so, dass wir eine funktionierende Partnerschaft haben. Es gibt auch viele Alleinerziehende, da geht es halt wirklich darum, sich das Dorf aufzubauen, sich das Netzwerk aufzubauen und Hilfe zu erlauben und zuzulassen. Und im Beruflichen, weil du auch noch gefragt hast, ob man sich halt vielleicht auch manchmal schämt oder irgendwie so das Gefühl hat, es ist jetzt ein Nachteil. Ich hatte schon Besprechungen, wenn man dann irgendwo, es kommt immer auf die Branche drauf an. Also wenn ich dann in eine Anwaltskanzlei reingehe und gibt einen großen, wichtigen Notartermin und ich komme da völlig betrotzt von meiner Tochter am Blazer oder Kaffeefleck, wie wir heute schon geredet haben, dann fühlt man sich in der Situation nicht gut.
Kann ich kurz was sagen?
Ganz ehrlich, also da denke ich mir dann schon und dann fällt mir der Schnuller noch raus und dann, ja, da hatte ich schon auch dieses Gefühl, das muss ich jetzt kaschieren, eigentlich total bescheuert ist, weil in Wirklichkeit kann man ja ehrlich sagen, hey, meine Tochter ist krank, ich habe da gerade die Flecken und es wird auch jeder verstehen, aber man kommt dann oft schnell in dieses sich rechtfertigen müssen und den schönen Schein wahren. In Wirklichkeit merke ich aber jetzt, und das sage ich noch kurz, dann gebe ich es dir weiter, ich merke gerade, dass in diesem, die Selbstständigkeit ist eine große Herausforderung, aber gleichzeitig ein mega Asset, weil ich mir aussuchen kann, mit wem ich gerade arbeite. Mhm. Und ich merke jetzt, wo ich meine Selbstständigkeit aufbaue, wo ich mir KooperationspartnerInnen suche, auch DienstleisterInnen, ich arbeite so gern mit Frauen und ich arbeite so gern mit Müttern, weil so ein schönes Verständnis da ist für die Situation der anderen. Weil wenn ich in der Früh um 8 einen Termin absage, weil die Kinder krank sind oder weil wir es gerade irgendwie so nicht anders handeln können, dann ist da volles Verständnis und so eine Lockerheit und so ein Drive, gemeinsam was umzusetzen. Wir haben auch,
das ist super.
Man ist so pragmatisch.
Darf ich nur bitten, das Mikro ein bisschen näher, weil manchmal haben wir da.
Kenne ich. Also man wird pragmatisch und man wird so effizient. Mhm. Und ich arbeite unheimlich gern mit Müttern.
Und man spricht dieselbe Sprache.
Generell. Ja.
Ich finde, das ist nämlich auch nochmal so ein Faktor. Ja. Das meinte ich gar nicht. Meistens ist es Body Language und man versteht sich, ohne irgendetwas gesagt zu haben. Ja. Aber es ist einfach so dasselbe Mindset, es ist dieselbe Arbeitsweise. Es ist, wir müssen das jetzt einfach in einer halben Stunde fertig bekommen, weil dann müssen wir zum Kindergarten oder dann müssen wir irgendwas anderes machen. Ja. Es ist so klar, dass Zeitmanagement und Sprache irgendwie dieselbe ist, finde ich.
Ja. Und das ist auch schön. Ja. Und man kriegt da ganz neue Perspektiven rein.
Ich wollte nur ganz kurz was erwähnen, als du gesagt hast, du sitzt in einer Anwaltskanzlei, irgendwie angerotzt vom Kind und das Ganze und du schämst dich. Wenn mir das passiert, werde ich dafür gefeiert.
Ja,
ja. Ich werde ja so gefeiert. Ich komme irgendwo hin und sage, boah, hey, sorry, Kinder, also, ma, voll toll. Und dann stehst du dort und dann denkst du so...
Aber urschön, dass es dir auffällt, weil mein Mann kommt auch nach Hause und sagt so, ich wurde gerade gelobt, dass ich am Spielplatz bin.
Es ist mir erst aufgefallen, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Weil, also sagen wir es mal so, was unsere Welt ja aktuell in allen Bereichen braucht, ist einfach, wir müssen in unser Bewusstsein kommen. Und erst wenn du im Bewusstsein bist, kannst du was verändern. Mhm. Wir reden ja alle über Veränderungen und das Ganze. Und wenn ich auf politischer Ebene manchmal oder auch in Organisationen diese Themen anspreche, du merkst ja, dass die meisten Entscheidungen, das braucht man fast nicht gendern, das sind fast wirklich nur Entscheider in vielen Bereichen, denen fehlt das Bewusstsein fürs Thema, weil sie sich selber nie damit beschäftigt haben. Das heißt, sie kriegen Zahlen, Daten, Fakten, sie kriegen auch, welche Vorteile es hat, in diesen Bereichen etwas zu tun, sich zu öffnen und so weiter. Aber wenn zum Beispiel der ein Kind hat und das Kind im Alter von 18 Jahren zum Vater sagt, du warst ja nie da, warum soll ich mir jetzt Zeit für dich nehmen, weil du in der Pension bist? Da ist Bewusstsein plötzlich da. Das ist aber vielleicht schon zu spät.
Ja.
Und ich hatte das Glück, ich bin von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen worden und ich sehe die Welt nur durch die Brille von einer alleinerziehenden Mutter. Ich hatte nie dieses Vaterbild zu Hause.
Ja.
Ich hatte nie diese Familie, wo beides ist, sondern ich habe die Welt nur durch die Brille meiner Mama gesehen. Daher habe ich es auch immer so wahrgenommen, aber es war nicht so, dass ich jetzt so gescheit bin und selber das bemerkt hätte, sondern es war schon das Umfeld, das mir das gespiegelt hat. Hanna hat es auch irgendwann mal gesagt in einem Interview, und da bin ich mir wieder dessen bewusst geworden, stimmt. Wenn ich als Kerl ein Foto poste mit dem Kind, dann hat das mittlerweile einen ganz einfachen Grund, nicht um mich zu feiern, sondern um anderen Vätern Mut zu machen, halt Alter, mach doch einfach. Also es wird keiner mehr zu dir sagen, du bist ein Weichei, wie man es vor 30 Jahren gemacht hat, sondern die Welt hat sich deiner Wahrnehmung schon verändert. Aber es stimmt, also ich würde gefeiert werden, ich hätte kein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwo hinkomme, weil ich kann sie auf die Kinder schieben und jeder feiert das. Genauso ist es.
Ja. Ich glaube, wir haben so ein falsche Superhelden- und Heldinnen-Mythen aufgebaut. Du bist ein Superheld als Mann, wenn du einfach nur die Basic-Care-Arbeit machst, und du bist eine Superheldin als Frau, wenn du dich aufopferst, wenn du eigentlich mittlerweile alles hinkriegst.
Alles.
Ja, genau. Und das sind doch so Facetten, wo wir sagen, vielleicht hilft diese Awareness, die du ja auch stiftest, in Unternehmen, in der Gesellschaft und du gleichermaßen, vielleicht einfach dazu, diese Klischees aufzuweichen. Und deswegen machen wir auch das, was wir tun, weil wir sagen, es muss einfach darüber gesprochen werden. Und umso mehr das hören, umso besser ist es.
Ja.
Da würde ich nämlich gern gleich einhaken, weil du gesagt hast, das geht in deinem Unternehmen sehr stark um Veränderung. Ihr arbeitet mit Vorständen, mit Führungskräften zusammen, die diese Veränderung ja weiterbringen sollen, in die Mannschaften bringen sollen. Du willst Veränderung ermöglichen, Bewusstsein ist dafür notwendig. Was willst du denn in Bezug auf dieses, dass sich eine Frau nicht mehr schämen muss, dass sie da nicht businesslike rüberkommt, sondern dass man ihr einfach ansieht, hey, die hat einfach vor 10 Minuten eine andere Rolle gehabt und der Switch ist möglich. Wie kann dieses Bewusstsein geschaffen werden und dieser Change, dass Frauen sagen, so, jetzt bin ich hier, ich schaue so aus, aber ich bring dir jetzt die Zahlen und durch mich werden wir jetzt erfolgreich. Also dieses selbstbewusste Auftreten.
Indem wir Männer in die Selbstermächtnis bringen. Wir glauben oft, dass wir an den Frauen arbeiten müssen, an den zupfen müssen. Da gibt es immer Frauenentwicklungsprogramme in Unternehmen, wo ich jedes Mal sage, das ist eine Bankrotterklärung. Also das ist so, als wären hätten die Frauen jetzt ein Defizit oder so. Und jetzt musst du denen männliche Tricks beibringen. Es gibt mittlerweile in Firmen Apps, die von der Firma abonniert werden, wo die Frauen irgendwelche Tipps kriegen jeden Tag, wie sie da irgendwie sich besser positionieren, was du denkst, sag mal, geht's euch allen gut? Das sind fucking systematische Probleme. Und wenn Männer erleben würden, was es heißt, der Mann zu sein, der sie immer sein wollten, unabhängig von den Glaubenssätzen ihrer Väter, Großväter, wie ein echter Mann ist, wie er rumrennen muss, wie der Gockel da oder dort ist, wenn man die kleinen Burschen, die geboren werden, in die Selbstermächtnis bringen, dass sie genauso Liebe, Zuneigung erleben, dass sie genauso checken, hey, wir sind genauso gute, also in der Pädagogik zum Beispiel, Kindergarten, hey, da kann ich ja genauso arbeiten. Wenn man mehr für das sorgt und Männer mehr diese Selbsterfahrung machen, hey, ich kann mir mein Lebensmodell selbst aussuchen, ich kann auch der Vater sein, der vielleicht Teilzeit arbeitet und Kinderwagen schiebt und es ist genauso wertschätzend, dann ermöglichst du automatisch, dass diese Personen natürlich auch in der Haltung anderen gegenüber ganz anders auftreten. Und mein Überziel, warum ich das Ganze mache, ist, muss man eben nur drüber gehen, ich arbeite in einer Welt, in der jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, das Gefühl hat, ich bin willkommen. Das heißt, jedes Kind, das in der Familie kommt, nicht das Gefühl hat, ich bin Ballast. Dass jede Frau, die geboren wird, sich denkt, wurscht, ob ich jetzt Kinder haben will oder nicht, wurscht, ob ich Kinder bekommen kann oder nicht, das ist alles okay. Dass jeder Mann, der irgendwann sagt, Familie, aber ich bleibe zu Hause, genauso okay ist. Vielleicht will er durchziehen und 100 Stunden die Woche arbeiten, ist sein Ding, aber dann soll es von ihm auskommen oder auch von ihr aus. Und an dieser Welt arbeite ich. Und die Umsetzungen passieren halt auf einer organisatorischen Ebene. Und die Businesswelt ist halt der größte Hebel für die Transformation, aktuell noch, muss man ganz ehrlich sagen. Und das Ding ist halt wirklich, alle, mit denen du redest, meinen es ja eigentlich gut. Aber sie haben die Perspektiven halt nicht, weil sie nicht in diesem Boot drin sitzen. Und ich kenne unfassbar viele Frauen, die immer früher gesagt haben, du, Gleichberechtigungsthema Mann, Frau, das ist in Europa kein Thema. Dann haben die Kinder gehabt und sind mit am Kind zu Hause gesessen und haben zu mir gesagt, Ali, jetzt verstehe ich es. Und vorher war das einfach nicht in meinem Universum, in meinem Radar. Ich habe mir das halt durchgelesen, ich habe mit Müttern gesprochen und ich habe gedacht, ja, es geht ja schon. Und jetzt sitze ich da und denke mir, wer bin ich? Braucht mich die Welt überhaupt? Ich bin exkludiert von allen Events. Ja. Mir hört keiner zu. Ich sitze irgendwie da, habe dieses kleine Wesen, das sagt auch nicht wirklich danke. Shit, und es kommt mein Mann nach Hause und der feiert da seine Meetings.
Ja.
So, pure Einsamkeit und denkst, du bist nichts wert. Ja. Jetzt verstehe ich es plötzlich. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass nicht die Leute immer, wie soll ich sagen, mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja. Sondern wir das gesellschaftlich aufrollen.
Ich habe da eine Nachfrage, ich stelle sie, vielleicht magst du dann nämlich gleich einhaken, dass wir die Themen nicht auseinanderreißen, weil du gesagt hast, das ist dieses Bewusstseinsthema, wir müssen vielleicht auch mal die Männer stärker in den Fokus rücken, Bewusstsein zu schaffen, zu bilden. Was kann ein Unternehmen organisatorisch heute schon machen? Es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, wir bieten Frauen verschiedene Arbeitszeitmodelle an. Ja? Und je mehr verschiedene... Das wollte ich gerade sagen. Also was braucht es da aus deiner Sicht organisatorisch?
Wäre total in die ähnliche Kerbe gegangen, nämlich was gibst du Unternehmen mit, die wirklich an der Zukunft feilen wollen, was dieses Thema betrifft? Also Kerbe.
Also aktuell ist noch das Thema, dass alle über das Generationenthema reden. Was will die Generation Y, Z, X, pipapo. Die ein bisschen smarter sind, sind da mittlerweile drüber gestiegen und man redet jetzt mittlerweile über Lebensmodelle. Das heißt, du schaust eine Organisation an, anhand der Lebensmodelle, die sie haben. Weil das mal unfassbar gut macht, ist zwar die ÖMTC. Dort ist die Leitung der Diversity, liegt bei der Pamela Rath und hat das Thema komplett auf den Schirm gebracht. Grandios. Da geht es einfach darum, ein Bild zu bekommen innerhalb der Organisation, auch aus Führungskräftebene, aber auch auf MitarbeiterInnen-Ebene, dass wir alle verschiedenste Lebensmodelle haben. Jeder tickt anders, jeder hat andere Bedürfnisse, anderen Biorhythmus, jeder hat einen anderen Zugang zur Welt. Das heißt, du machst dieses Spektrum plötzlich viel größer und es ist außerhalb dieser sieben Diversity-Ebene, die du klassisch hast, Mann, Frau, Herkunft, Geschlecht, bla bla, das sind nur so Oberflächlichkeitsthemen. Da geht es um viel mehr andere Dinge. Und da geht es natürlich darum, dass man eine Analyse mal macht in der Organisation, was ist da, was sind die Bedürfnisse der Leute, wo hakt es. Das heißt, du musst in die Tiefenanalyse gehen, dann siehst du mal, welche Lebensmodelle haben wir innerhalb der Organisation und schaust, nicht, dass du jeder Person alles ermöglichst, aber du einigst dich so auf ein Set von 5 bis 10 Lebensmodellen. Ich kenne zum Beispiel das Unternehmen Koller, die sind aus Linienfeld, das ist ein Betrieb für Installateur, Heizung und das Ganze. Die kennen keinen Fachkräftemangel, die werden überrannt von Lehrlingsangeboten, also von Lehrlingen, die dort arbeiten wollen, obwohl sie in Linienfeld am Arsch der Welt sitzen. Die Frage ist, was machen die anders? Die wurde jetzt gerade auch so nominiert für den Nachhaltigkeitspreis Trigos und die haben zum Beispiel, ich meine, Installateur und Sanitär.
Ja.
Du kannst 2 Tage die Woche arbeiten, 3 Tage die Woche arbeiten, du kannst 4 Tage die Woche arbeiten, du kannst 5 Tage die Woche arbeiten. Dort gibt es für die Leute, weil man gemerkt hat, die Leute kommen nicht in die Bewegung in ihren Wochenenden, bieten durch Yogakurse an, Atmungskurse. So, ich war jetzt in Deutschland beim Unternehmen namens Haneputzen, Dachdeckerbetrieb. Du kannst dort 2 Tage die Woche arbeiten, 3 Tage. Das heißt, die haben sich die Lebensrealität ihrer Mitarbeiterin angeschaut. Und das ist halt nicht nur bei den Googles und dieser Welt, sondern eine Führungsebene muss ich einfach anschauen, wer sind die Menschen bei mir, in welchen Lebensrealitäten sind die und wie können wir unsere Prozesse und Strukturen aufsetzen, dass da die Entfaltung passiert. Und auch beim Hiring muss man sich schon
ganz klar die Frage stellen, wonach heiraten wir? Mhm. Mhm. Wollen wir denn wirklich, dass diese Frau mit ihrem Potenzial bei uns ist?
Ja.
Oder haben wir eigentlich intern diesen Bias, boah, wenn die unter 30 ist, die wird jetzt wahrscheinlich bald schwanger, mhm. Das passt wahrscheinlich nicht und so.
Ja.
Das heißt, das sind systematische, also du baust Systeme,
ja.
In denen dann die Pflanzen ja. wachsen können.
Das finde ich sehr spannend, da würde ich auch gerne Anna von deiner Meinung dann dazu hören, aber was ich jetzt so bei dir gehört habe, Ali, ist, dass eigentlich das, was man innerlich fühlt, dass alles ein dynamisches System ist. Wir können nicht Arbeit so leben wie vor 100 Jahren, sondern so wie du sagst, es ist eine neue Lebensrealität. Das Thema Work-Life-Balance ist nicht umsonst aufgekommen, dass man sagt, die Leute oder gerade die jüngeren Generationen suchen sich ihre Bedürfnisse außerhalb der Arbeit. Und wenn die Arbeit einen Stellenwert haben möchte, muss man Lebensrealitäten abbilden können. Und das kann ich, indem ich sage, pass auf, du kannst dir aussuchen, welches Lebensmodell du hast und gleichzeitig biete ich dir anhand deiner Bedürfnisse vielleicht einen Yogakurs, vielleicht willst du einen Kochkurs dazu machen oder was, aber dass man es ermöglicht. Aber gibt es irgendwas, Anna, wo du sagst, beruflich wurden dir Steine in den Weg gelegt, es hat nicht gepasst, du konntest nicht diese Lebensrealitäten irgendwie leben und wie hast du es geschafft, das dann doch umzusetzen? Gibt es irgendwelche Themen, wo du sagst, du bist damit konfrontiert gewesen, was wir gerade gehört haben?
Vielleicht lassen wir hier den Cliffhanger und schalten unser Insta-Live ab, weil das ist doch sehr persönlich. Also bitte hört in den Podcast rein, wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt.
Super Idee.
Schaltet ein, 20:15 Uhr, wenn der Podcast online geht. Yo.
Er geht morgen in der Früh online. Ja, genau. Schaltet ein. 8 Uhr in der Früh gehen wir online. So, und wir machen weiter und hören gespannt, was du auf die Frage sagst, nämlich ob du persönlich Schwierigkeiten hattest, was da so im Weg gestanden ist, wo die Hürden lagen und wie du vielleicht damit umgegangen bist. Wir haben uns auch im Vorgespräch kurz über den Workaround unterhalten. Also vielleicht wäre das dann auch ein gegebener Anlass.
Ja, man muss dazu sagen, bei uns war es ein bisschen eine Spezialsituation, als unsere ältere Tochter auf die Welt gekommen ist, weil dann Corona losging. Also das war, also sie ist 2019 geboren und eigentlich ab der Zeit, wo ich wieder zurück in die Firma gegangen bin, also 10 bis 12 Monaten war das da so wieder der Übergang, da kam dann der Lockdown. Und wir hatten das Glück, dass wir dann sehr viel Support von den Großeltern hatten, also von meinen Eltern. Wir waren dann auch ganz viel bei ihnen. Und so war es eigentlich möglich, dass ich sehr viel wieder gearbeitet habe. Und auch der Ali parallel. Also wir hatten da wirklich uns dann dort so unsere Arbeitszimmer eingerichtet.
Das war ja echt eine crazy Zeit.
Das war eine ganz crazy Zeit. Und das habe ich erst jetzt auch vor kurzem realisiert, weil ich mir dachte, wie habe ich das eigentlich gemacht bei unserer älteren Tochter?
Ja.
Wieso ist das eigentlich gegangen, dass ich da gleich wieder so voll zurückkomme? Ja. Und
weil das Dorf dann plötzlich da war.
Das war dann das Dorf.
Ja, ja.
Und wir hätten sie wahrscheinlich im Kindergarten nicht gleich so viel betreuen lassen können.
Ja.
Also das war schon eine Spezialsituation. Und dann, als es dann besser wurde, wir dann auch wieder in Wien waren und dann mit Kindergarten und so weiter, habe ich schon gemerkt, man muss halt einfach kreativ werden.
Mhm.
Wir haben dann eine Babysitterin engagiert, die zweimal die Woche unsere Tochter geholt hat. Der Ali hat und ich haben halt dann abgewechselt mit dem Abholen vom Kindergarten. Und es ging, aber ich habe einfach wirklich gemerkt, wir Eltern sind in der Verantwortung, uns selbst eine kreative Lösung zu finden, um das alles am Laufen zu lassen, um wirklich uns da so auszuleben, jetzt sowohl privat als auch beruflich. Und eben, ich habe es eh schon einmal erwähnt in einem Interview, wir bauen uns mehr oder weniger diesen Workaround wir bauen uns eine kreative Lösung für ein Problem, das ein strukturelles ist.
Mhm.
Und das ist mir immer so wichtig zu betonen, weil oft wir Frauen vor allem das Gefühl haben zu versagen. Und ich merke es rundherum in meinem Freundesbekanntenkreis, wir sind müde, wir sind fertig, wir haben das Gefühl, warum kriegen wir es nicht hin?
Ja.
Weil einfach das System auch nicht dafür ausgelegt ist. Und weil man, weil viele halt doch noch in den traditionellen Rollen stecken, wo der Mann halt viel arbeitet und die Frau das alles abfängt zu Hause. Und ja, da gilt es einmal, finde ich, die Grundlage ist sowieso in der Partnerschaft, sich als Team zu sehen, wirklich Klartext zu reden, auch die Bedürfnisse ganz, ganz klar zu kommunizieren. Was will ich, wie will ich arbeiten, was willst du, wie willst du arbeiten und wie schafft man das unter einen Hut zu bekommen? Wo kriegen wir Support her? Können wir es uns leisten? Wenn nicht, wie schaffen wir es im direkten Umfeld, uns ein Fangnetz aufzubauen, ein Dorf aufzubauen aus Nachbarn, aus Freunden, die vielleicht auch Kinder haben, wo man sich abwechselt mit dem Super. Betreuen. Das mhm. haben wir auch relativ bald gestartet. Bitte.
Ich weiß nicht, ob du das jetzt erzählen möchtest, vielleicht müssen wir es noch rausschneiden, aber mhm. du hast mir schon erzählt, dass wenn du in dieser Startup-Welt ein Kind hast, nicht immer Verständnis dafür da ist.
Also na klar, also das ist natürlich auch was, es ist irgendwo doch ein männlich dominiertes mhm. Feld und es ist nicht auf Frauen und Mütter ausgelegt. Mhm. Also da gibt's
und da ist halt nochmal das Doppelte, geht nicht, gibt's nicht. Also für Startups, ja, für Startups musst du einfach laufen, für die Kinder musst du da sein, also na da klar. ist wirklich einfach kein Abstrich möglich. Und ganz was halt genau auf der Strecke bleibt, ist die eigene Gesundheit, die eigene Zeit, genau so Me-Time. Ist
also, das ist also da habe ich mich auch sicher in so einer Situation wiedergefunden, ja. wo ich einfach komplett über meine körperlichen Energy. Und mentalen Grenzen yeah. gegangen bin, weil ich ein sehr loyaler Mensch bin und dann mhm. bist als Co-Founderin da mit drinnen, hast ja, einen klar. Beteiligungsvertrag, mhm. hast ein Vesting mhm. und dann kriegst du ein Kind.
Ja.
Na toll, mhm. also das musst du mal ja. verkraften, so ja, quasi. Genau. Mit dem musst du mal umgehen können. Dann natürlich auch im Team. Also
und mit dem Workaround meinst du ja eigentlich, dass man als Frau, als Mutter, als Eltern etwas möglich macht, was eigentlich unmenschlich
fast,
ist.
Fast
ja.
nicht möglich ist, ja. genau. Dass man sich einfach wirklich selbst diese mhm. Lösung suchen muss. Und mhm. mir war es dann auch so wichtig, im Team oder im Unternehmen, dass man auch schaut, wenn es jetzt da wirklich um Mitarbeiterbeteiligung geht,
ja.
was ist mit den Frauen, mhm. warum, wie schaffen wir es, dass da ein faires System entsteht, das mhm. nicht Frauen dann daran hindert, ein Kind zu kriegen, mhm. nur fürs Unternehmen. Ich finde das eine Katastrophe, aber es redet keiner drüber.
Ja.
Und es wird auch natürlich hauptsächlich männliche Investoren, es wird ja auch suggeriert, du hast jetzt kein Kind zu kriegen,
mhm.
weil es geht jetzt ums Unternehmen.
Mhm.
Und also da bist du dann schon in einer ordentlichen Zwickmühle.
Ja,
und
das stimmt.
Ja.
Was würdest du Frauen mitgeben? Es einfach trotzdem zu machen und über die ja. Energy zu gehen?
Nein.
Oder einfach auch zu sagen, es geht jetzt einfach auch nicht ja. mehr. Wir haben jetzt einfach ein bisschen auf Sparflamme, wir skalieren einfach anders ja. oder in einem verantwortungsvollen Rahmen. Ja. Was würdest du da den Frauen mitgeben? Verantwortungsvoll für das Privatleben eigentlich.
Ja, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit zu sich selbst und Ehrlichkeit im Team. Alles offen ansprechen, weil es gibt oft Lösungen, an die man gar nicht denkt und man muss nicht immer selbst die Lösung finden. Wir bürden uns dann immer auch wieder auf, jetzt bin ich in der Situation, jetzt muss ich eine Lösung haben. Nein, mhm. du kannst ein Coaching machen, es gibt wunderbare Coaches, die dir helfen, wie du das hinkriegst, auch im Team. Offenes Gespräch mit den Investoren, mit den Shareholdern, mit deinem Team, das habe ich auch erst im Nachhinein realisiert. Man kann viel mehr proaktiv
ja.
in diese Sache gehen und sagen, so ist es, wie kriegen wir das gebacken?
Ja.
Dann gibt es auch keine bösen Überraschungen und keine Bad Feelings vielleicht dann im Nachhinein. Ja, ja, hättest doch was gesagt, so nach dem Motto.
Mhm.
Das wirklich proaktiv in die Hand zu nehmen und in der Partnerschaft, im Team und so weiter, da eine individuelle Lösung finden,
ja.
weil es braucht leider immer diese individuelle Lösung.
Das ist super, dass du
und
das ansprichst.
Kein schlechtes
ja.
Gewissen. Und du musst nicht immer ja. über deine körperlichen und mentalen Grenzen
ja.
gehen.
Ja.
Nein, es gibt immer eine Lösung.
Ja, na, das ist
ganz
wirklich,
individuell ausschauen.
Dass du das mal ansprichst, das ist auch das, was wir mit unseren Workshops thematisieren, mhm. dass wir sagen, also die jetzt im Herbst dann starten, wo wir sagen, wir helfen, wir coachen, wir unterstützen genau bei diesem Thema, dass sich Frauen, aber insbesondere natürlich Eltern, sicher fühlen, den nächsten Schritt zu gehen und eine Sicherheit haben, ich weiß, was es braucht, ich weiß, was ich brauche, ich weiß, was meine Familie braucht. Einfach dieses Bewusstsein zu schärfen,
mhm.
auf allen Ebenen, organisatorisch, administrativ. Es ist ja auch irrsinnig umständlich, steuerlich zu schauen, was heißt das, wenn man ein Kind bekommt, was gibt es für Modelle da
oh ja,
überhaupt.
Das ist
ja.
super komplex,
wahnsinnig kompliziert,
bis wir uns da mal reingedacht haben.
Weil das immer so, das ist meine Signature-Frage geworden irgendwie, weil ich immer wissen will, von selbstständigen Frauen und Müttern, würdest du einen anderen Zeitpunkt wählen für die Selbstständigkeit? Gibt es den richtigen Zeitpunkt? Man sagt ja auch, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt für Kinder.
Ja.
Wie siehst du das? Würdest du es rückwirkend wieder so machen oder sagst du, wäre vielleicht besser, wenn? Keine Ahnung.
Ich würde es wieder so machen, vom Zeitpunkt her, weil, wie du sagst, ich bin auch der Meinung, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt und schiebe sowas nie auf und schon gar nicht für den Job. Bitte mach das nie. Im Nachhinein bereut man es. Immer. Wenn jetzt der Zeitpunkt da ist und wenn jetzt das Bauchgefühl da ist, dann go for it. Es gibt immer für alles eine Lösung. Aber etwas aufzuschieben, was so eine lebensverändernde, wunderschöne Entscheidung
ja.
auch ist,
ja.
würde ich nie machen.
Ja.
Nie.
Okay, ja, das ist, ich finde das so schön, dass das
bisher jede selbstständige Mutter, mit der wir gesprochen haben, sagt. Ja. Und ja, das ist ja genau das Thema, wo Double Duty Dialogues ansetzt, wo wir sagen, es geht, dass man alle Rollen hat. Es braucht halt ein Support-System. Jetzt haben wir schon in unserer Session heute gesehen, ihr habt beide ein super funktionierendes Support-System, das ihr euch wahrscheinlich über Jahre auch aufgebaut habt.
Es funktioniert auch nicht immer super.
Super, gut. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Es ist da, aber es funktioniert nicht immer super. Also das
ihr habt ja viel Erfahrung. Du, Ali, hast schon mehrere Unternehmen gegründet. Du bist beruflich unterwegs, du bist international tätig. Du, Anna, machst dich gerade wieder selbstständig, hattest auch selbstständige Erfahrungen. Was würdet ihr sagen, warum kriegt ihr euch immer noch in die Haare? Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber warum streitet ihr? Was sind die Themen, die immer noch aufkommen?
Es ist ganz normal, dass man sich streitet. Punkt. Das ist einmal das Erste. Und das ist total wichtig. Und es ist auch oft gut und reinigend, wenn man sich mal wieder streitet und mal alles, den ganzen Frust rauslässt. Und dann
die Gewitterwolken ziehen danach, auf und dann irgendwann müssen sie sich mal entladen.
Der reinigende Regen, wie es immer heißt, und danach ist wieder alles auch irgendwo noch mehr Verbindung da und Verständnis da, und das darf auch ruhig sein. Und ich bin eine, wir haben es auch oft in unserem Podcast schon thematisiert, ich bin dafür, dass man streitet und nicht irgendwas runterschluckt oder einfach wegschiebt. Ja. Streit ist so, so, so wichtig, und wir haben auch gelernt, wie wir streiten, auch konstruktiv. Und ja, also der Streit kommt immer dann, wenn Bedürfnisse nicht befriedigt sind, und mit Kindern sind halt immer ganz viele Bedürfnisse
die
nicht befriedigt.
Die oft hinten angestellt.
Self-care, die Zeit für sich, um einmal zu reflektieren, um einmal abzuschalten, vielleicht die Zeit
mit dem Partner auch.
Mit dem Partner, unsere Date-Night, die dann schon lange nicht mehr stattgefunden hat, weil wir einfach keine Zeit hatten. Da haben wir übrigens jetzt auch ganz eine spannende Erkenntnis, wir machen keine Date-Nights mehr, weil wir am Abend so müde sind, dass wir eh nichts mehr davon haben, dann müssen wir Babysitterin für teures Geld bezahlen, und dann ruft die an, ja, die Kleine weint so, kommt's bitte heim, können wir eigentlich schwer genießen. Wir haben ein neues Modell, wir machen Date Brunch oder Date Mittagessen.
Das ist urgut, ja.
Wenn die Kinder im Kindergarten sind, wenn wir wissen,
alle sind versorgt, alle sind happy.
Versorgt, und wir können uns wirklich, wir sind noch auch energiemäßig von den Kapazitäten da. Wir sind nicht hundsmüde am Abend und haben einfach auch Zeit für unsere Gespräche. Das ist viel schöner. Warum lachst du?
Weil sich das mal für mich anfühlt wie Daydrinking.
Daybus ist eh das Schönste.
Also es wird jetzt nichts getrunken oder so, sondern wir gehen ganz mal essen um die Ecke oder
genau. Auch wenn, sei es euch vergönnt.
Nein, aber es ist ja auch so geil, da schauen wir uns beide an und sagen, also wenn dieses Selbstständige für etwas gut ist,
dann
dass wir jetzt gerade um 12 Uhr mitten unter der Woche wir beide beieinander sitzen und auch die Zeit füreinander haben.
Ja.
Und das ist wirklich cool, und ich fühle mich dann immer so wie im Urlaub. Also wie oft schauen wir uns beide an und sagen, das ist ja gerade wie Urlaub. Ja. Ja? Und zwar wirklich
wie
so
Schule schwänzen, denke ich mir manchmal.
Ja, genau, wie Schulschwänzen. Wie Schulschwänzen. Darf ich noch ganz kurz eine Sache sagen zu dieser Startup-Welt?
Natürlich.
Wenn man sich Social Media anschaut, 70% der Leute, die mir dort folgen, sind Frauen im Alter von 25 bis 45. Und ich kriege halt viel mit von Gründerinnen.
Ja, das muss an dir liegen, dass sie dir folgen.
Und ich bekomme, und ich habe in den letzten Jahren von einer Gründerin, die eigentlich ziemlich bekannt ist in Österreich, einen Vertrag bekommen, den ihr ein Investor gegeben hat. Aus Oberösterreich ein Investor, das sind drei Investoren, die mir gemeinsam interessieren. Und die haben mir einen Vertrag gegeben, dass, wenn sie schwanger wird und ein Kind bekommt, sie ihre Anteile zurückgeben muss. Und sie hat sich nicht getraut und hat das zuerst mir gesagt. Und ich habe zu ihr gesagt, ich mache das sofort öffentlich.
Ja.
Gehe sofort zu einer Zeitung und mache das öffentlich. Und sie hat das dann anders geklärt und die haben das dann rausgenommen. Das ist kein Einzelfall. Und ich kenne genug Startups, wo die Co-Founderin schwanger wird. Und der Co-Founder, der CEO, meistens ein Mann, so quasi und durch die Blume so dieses Bild vermittelt, so, ja, jetzt hast du es ja gut gerichtet, dass du jetzt ein Kind kriegst. Jetzt hast du den Vesting-Vertrag, jetzt kriegst du ein Kind.
Ja.
Ja, und das sind keine Einzelfälle.
Und das ist
keiner
so schade.
Keiner redet über das. Ja. Niemand redet
also
über das.
Also es gibt auch andere Klauseln, wo das so ein bisschen versteckt
aber
ist
sind diese
mit
Dinge,
der
und
Zeit.
Es ist illegal, es ist verrückt. Ja. Es sind Dinge drin.
Und nur ein Gedanke, es ist so wichtig, dass man die Verträge gut liest, weil es sind einfach versteckte Klauseln, gerade so bei Investoren und Kooperationspartnerschaften. Ja. Also bitte lest eure Verträge gut oder lasst sie abchecken von Anwälten.
Aber gerade bei Frauen
oft, oder von dir.
Aber kein schlechtes Gewissen haben. Also
und
also da
es wird
einem
so die Lösungskompetenz abgesprochen. gesprochen, dass man das trotzdem hinbekommt. Ja, genau. Man sieht, es gibt einfach Abstriche, sowohl privat als auch beruflich. Das geht man ein und das macht man sehr bewusst. Mhm. Aber es ist dann einfach auch ein organisatorisches Thema, dass man sagt, mein Team kriegt das auch ohne mich hin. Du bist ein guter Unternehmer und ein guter Chef,
wenn da kriege ich
auch
Gänsehaut,
wenn dein Team es auch alleine gebacken kriegt über einen gewissen Zeitraum. Und man hat ja auch dann diese automatischen Logins. Ich war in einer Führungsposition, als ich in die Karenz gegangen bin und ich bin mit meinem Team in Kontakt gegangen. Ich hatte 5 Stunden Geringfügigkeit, ich hatte einen Vertrag, es war geregelt und natürlich bist du erreichbar, natürlich gibst du Auskunft, natürlich machst du Strategien und Programme weiter und stehst zur Verfügung und das ist so wichtig.
Dieses Kommentar hin und was du gesagt hast, warum, und auch da kommen wir wieder auf deine beruflichen Visionen zu sprechen, warum ist das so, dass anscheinend Männer nicht sehen, dass sich Frauen einen zusätzlichen Haxen ausreißen, wenn sie ein Kind bekommen? Die sind effizienter, schnellere, höhere Auffassungsgabe, kriegen mehr gebacken, sind trotzdem rund um die Uhr erreichbar, weil sie aus mein subjektives Gefühl trotzdem alles schaffen wollen und nicht zugeben oder nicht eingestehen können, nicht weil sie es selber nicht wollen, sondern aufoktroyiert von wem anderen, dass sie Abstriche machen müssten, um sich selber gesund zu halten mental. Warum wird das in einer Männerwelt nicht
weil
gesehen?
Weil die jetzige Männerwelt als Vorbild noch die Mutter als Hausfrau zu Hause hat. Also wenn du das Frauenbild, das du hast, zu Hause meistens die Mutter ist, die zu Hause war bei den Kindern, du nicht gesehen hast, wie das funktioniert und du siehst als einzigen Leistungserbringer den Vater und du siehst in dem Modell vom Vater, na gut, der leistet die ganze Zeit, der macht das und es geht nur so, wie sollst du ein anderes Bild haben, wenn du nicht selber, sag mal so intelligent bist zu sagen, mein Wachstum passiert ja nur außerhalb von dem, was ich schon kenne. Wir haben, und dann muss man noch sagen, also ganz ehrlich, geh mal in der Trafik und schau dir mal die Wirtschaftsmagazine an. Wir belohnen ja Leute, die 100 Stunden die Woche arbeiten, die über die Grenzen gehen, die sogar ein bisschen immer so mit einem halben Fuß im Kriminal sind, so irgendwelche Milliardäre und solche Leute, und die sind dann der Mann des Jahres. Schau dir in den letzten Jahren an, wer aller Mann des Jahres war aus der Wirtschaftswelt. Da kannst du nicht erklären, dass ein einziger von denen für die Kinder da war. Wir belohnen das beim Manager-Magazin, das machst du auf, das sind lauter grimmige Typen, die alle die Arme verschränkt haben. Das ist das Machtbild. Ja. Und wenn du in eine Welt kommst, wo du dafür belohnt wirst, dass du so bist, erklär mir einen guten Grund, warum du dagegen arbeiten solltest. Es gibt nicht einen logischen Grund, warum du gegen dieses Belohnungsmuster arbeiten solltest, wenn die ganze Welt sagt, jetzt bist du der Macher. Ja? Und deshalb kann man das den Leuten noch gar nicht vorwerfen. Man kann nur der Erziehung der Eltern leider vorwerfen, dass sie Stereotypen erzogen haben.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Du wirst auch einhaken. Würdest du sagen, dass ein Change oder die Möglichkeit für diesen Change passieren kann, weil sich die Elterngeneration oder die Generation es sich jetzt nicht mehr leisten kann, dass nur eine Person arbeiten geht, sondern viel gelebt wird, es müssen beide arbeiten gehen, damit wir einen Lebensstandard halten, damit wir überhaupt ein Leben aufbauen können für die Kinder?
Ja, na, also es gibt mehrere Dinge. Wir haben durch Social Media eine Reihe von Vorbildern, die darüber sprechen. Wir haben plötzlich, wir können das Thema zu einem globalen, zu einer großen Diskussion führen. Vorher war die Diskussion immer nur, entweder es findet im Fernsehen statt oder im Radio oder gar nicht oder vielleicht in der Tageszeitung. Jetzt mittlerweile sind die Diskussionsorte viel größer. Ihr zwei habt aufgrund von dem, was ihr erlebt habt, selber beschlossen, wir gehen in die Produktion von Content und Inhalten. Das heißt, wir haben ein ganz neues Awareness, das heißt, du kannst es nicht mehr wegdiskutieren. Auf der anderen Seite gibt es viele gut ausgebildete Menschen, die Kinder kriegen und sagen, ich gehe einfach nicht mehr zu einer Firma, die das nicht akzeptiert. Das heißt, diese familienfreundlichen Unternehmen, die viel investieren in diese Vereinbarkeitsthemen, das ist ja für die ein riesen Wettbewerbsvorteil. Wenn du einfach gute Talente haben möchtest und die gibt es nicht mehr, musst du dich plötzlich öffnen für die restlichen 50% der Gesellschaft. Das sind Frauen. Ich sitze für die deutsche Bundesregierung seit 2 Jahren in der Fachjury zum Thema Fachkräftemangel. Und da siehst du hunderte Einreichungen. Das ist unglaublich, wie viele Einreichungen darauf abzielen, den Arbeitsplatz so zu erschaffen, dass Frauen gerne dort wieder auch nach der Karenz zurückkommen.
Sehen wir auch.
Das gab es vor 10 Jahren nicht, aber das gibt es jetzt plötzlich, weil die Unternehmen sagen, na gut, also wenn ich mich so öffne, dann habe ich ja plötzlich einen Zugriff auf den gesamten Arbeitsmarkt. Das heißt, das ist so ein Pendelspiel, das geht hin und her. Aber was dazu geführt hat, ist, dass die Diskussionskultur eine andere geworden ist. Wenn du heute ein Foto postest, wo der Vorstand rein männlich ist,
kannst 1, 2, 3 Shitstorm sagen.
Ja, genau. Und los geht's.
Gab es vor 10 Jahren nicht, weil plötzlich Menschen eine Stimme bekommen haben.
Ja.
Plötzlich haben wir eine Stimme. Der Podcast, den wir aufnehmen, das ist wurscht, ob den 10.000 Leute hören oder 10 Leute hören. Wenn da die eine Person drin ist, die sagt,
that's how
dann hast
work.
Du da plötzlich Bewusstsein.
Ja.
Und die Person kann sich selbst nicht mehr was anderes einreden. Und so geht die Entwicklung, indem eine Masse von Menschen im Kleinen beginnt, das loszulösen. Andere mitnimmt, die auch ihre Stimme nutzen. Und plötzlich hast du so eine große Masse an Themen, wo keine Organisation mehr sagen kann, das ignorieren wir, weil die Leute dann auch nicht mehr dort arbeiten wollen.
Ja. Du vielleicht in Richtung Stichwort zukunftsorientierte Veränderung. Also mir fallen 10.000 Fragen ein, wenn ich euch zuhöre. Aber ich glaube, da müsste man vielleicht noch einmal nachhaken und sagen, ist das ein kulturelles Thema? Kann das nur als Gesellschaft gelöst werden? Oder kann jedes Unternehmen vorangehen? Oder muss es wirklich beim Individuum beginnen? Für mich ist es echt so die Metaebene oder bis hin zur Einzelperson. Wie viel Arbeit müssen wir alle da hineinstecken, um das zu erreichen?
Dein Lieblingssatz jetzt sagen. Nicht entweder oder, sondern...
Sowohl als auch. Absolut. Also auf allen Ebenen. Wir tendieren aktuell, und das fällt mir so auf in meinem Umfeld, sehr stark dazu, dass wir es als individuelles Problem lösen wollen und vergessen oft, dass die Verantwortung auf allen Schultern liegt. Und
das heißt, es braucht eigentlich individuelle Lösungen, aber ein gemeinschaftliches Vorgehen.
Genau so ist es. Ein gemeinschaftliches Verständnis und Bewusstsein für dieses Thema. Und da können, und wie du es immer sagst, Ali, ich finde, die Wirtschaft kann unheimlich viel bewirken. Wenn die Politik nicht nachzieht in der Geschwindigkeit, dann kann die Wirtschaft mal starten.
Ja.
Und das sind einzelne Unternehmen, die wirklich viel bewirken können, die mit Vorbildwirkung vorangehen.
Genau, wo es auch in den Unternehmen so geile Vorbilder gibt. Weißt du, es sind tolle Frauen, die in Führungsebenen sind. Sie werden nur noch nicht ganz so sichtbar gemacht, wie es ihnen vielleicht wert wäre und zustehen würde. Ja.
Ja, aber es kommt immer mehr.
Gründerinnen, die ganz toll vorangehen.
Wir müssen verstehen, wenn die Arbeitswelt das verändert, wirkt das ja sofort auf die Gesellschaft, weil jede Führungskraft ist ja auch irgendwo Sohn, Tochter, Nachbar. Das heißt, das hängt ja alles zusammen. Also jeder, der in der Gesellschaft heranwächst und irgendwie volljährig wird, geht ja automatisch in die Arbeitswelt. Also das ist irgendwie fett geerbt. Ja. Aber sonst muss ja jeder arbeiten gehen. Das heißt, das eine zahlt auf das andere ein. Ich muss die besten Unternehmen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, die ganz viel tun zum Thema Familienförderung, das Ganze sind witzigerweise Firmen, die von Männern geführt werden. Aber es sind alle Männer, die irgendeine Erfahrung gemacht haben. Entweder die hatten vor 12 Jahren eine Lebenskrise, haben gemerkt, dass das Familienunternehmen, das sie haben, mit 3000 Leuten geführt ist als pures Patriarchat und gesagt haben, so übernehme ich die Firma nicht. Riesenfamilienclash, Bruch der Glaubensmodelle, riesige Depressionsthematik und plötzlich sind die Leute aufgeregt und haben gesagt, das geht so nicht weiter. Und plötzlich treibt das so ein CEO im Alter von 58 Jahren die Veränderung an und will einen Ort erschaffen, wo der Lehrlingsbuhr sich denkt, wenn ich mal Kinder habe, will ich hier arbeiten, aber dann bin ich halt Teilzeit zu Hause.
Ja.
Du siehst diese Veränderungen und gleichzeitig, wenn du einen Mitarbeiter hast, die diese Veränderungen im Unternehmen erleben, die gehen ja nach Hause und erzählen davon.
Ja, ja.
Und so hast du dieses Pendelspiel, was Hand in Hand geht und die andere, die sagt das jedes Mal immer, wenn jemand sagt, naja, soll man A machen oder B machen oder C, sagt die andere immer, sowohl als auch.
Ja,
es ist alles eine Einheit.
Ja, was wir besprochen haben oder wir immer wieder bei WDO die Dialogs thematisieren, es geht nicht, dass man sagt, Vereinbarkeit, Familie und Beruf zu dem Prozentsatz, den man sich vorstellt oder wie auch immer. Aber es ist möglich, ein glückliches, erfolgreiches, zufriedenes Leben zu führen, das jeder für sich selber definiert. Was heißt denn das für euch?
Große Frage. Für mich, also jetzt in der aktuellen Situation, habe ich die Erkenntnis, ich freue mich so für uns alle. Also ich bin so, wir sind so ein Familienkonstrukt, das gerade alles gibt, um es irgendwie möglich zu machen.
Da wird ein Küsschen geschickt.
Und ich bin so dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, mich jetzt auch beruflich zu verwirklichen und einfach diesen Support von zu Hause, auch von Ali, von den Kids, die mich da anfeuern. Und gleichzeitig freue ich mich so über alle Meilensteine, die der Ali erreicht. Und seit wir das behirnt haben, dass wir einfach, wir sind ein System und wir wollen uns alle immer gegenseitig empowern und hochheben und hochleben lassen, seither läuft es einfach. Und ich kann auch mit Situationen umgehen, wo es mal nicht läuft, weil ich weiß, im Großen und Ganzen zahlt es auf
unser Gesamtsystem ein.
Gesamtes Leben ein. Und das ist gerade, wir können es gerade richtig genießen, unser Chaos genießen. Ich habe irgendwie so ein Bild entwickelt, das hat mir total geholfen. Ich habe unser Leben so dargestellt wie so ein Zirkus oder so ein Jahrmarkt. Es ist einfach immer trubelig, ja. Es ist bunt, es ist laut, es ist nie perfekt, es ist immer irgendwie auch alle möglichen Einflüsse, die das irgendwie auch immer wieder aus dem Gleichgewicht bringen, aber es macht einfach Spaß.
Schön.
Und das führe ich mir immer vor Augen in Momenten, wo ich mir denke, oh Gott, was ist denn das schon wieder? Ja, es ist halt unser Zirkus.
Es ist unser Zirkus. Wir haben übrigens auch ein Zirkuszelt im Wohnzimmer. Das hat mein Mann zum ersten Geburtstag meines Sohnes gekauft und er hat dann gesagt, so, das ist das passendste Ding, das wir in unserer Wohnung halt haben können. Jetzt haben wir ein Zirkuszelt bei uns stehen.
Wir feiern unseren Zirkus.
Ich meine, Anna hat gerade das Wichtigste gesagt. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass sich wirklich füreinander freuen. Mhm. We're in this together.
Ja, nicht dieses, so gegeneinander. Genau. Ja.
Also das war etwas, haben wir wirklich gelernt. Ja. Also wir haben, wenn wir ganz am Anfang unserer Beziehung gestritten haben, bist du narrisch. Also bis wir dann wieder zusammengekommen sind. Und
Tage vergangen.
Und mittlerweile, wenn wir streiten, ist das eigentlich ist relativ schnell abgefrühstückt.
Ja. Schön.
Und dann reden wir darüber, wie geht's dir, wie geht's mir. Das heißt, dieses Verbindung sorgen,
ja.
Dann nehmen wir uns wirklich die Zeit dafür. Mhm. Also, und wenn es nur eine Minute ist, zu so sagen, hey, ich vermisse dich, also was weiß ich, oder heute die Kinder pennen, haben uns auf die Couch, quatschen wir wieder.
Ja.
Das ist ja, das machen wir wirklich bald und oder auch sehr immer zeitnah. Mhm. Und zum Thema Lebensglück, ich war mein ganzes Leben lang, trotz meiner ganzen Kindheit und einer sehr schwierigen Familie aufgewachsen und Schule hingeschmissen und gestottert und Boden geputzt. Und ich war immer happy. Mhm. Ich war immer glücklich. Und ich habe mich lange gefragt, wie ist das passiert? Es gab schon auch hochdepressive Phasen, muss ich sagen. Aber irgendwann, nach meinen schlimmsten depressiven Phasen, habe ich irgendwann zu mir gesagt, mir reicht's. Ich will nicht mehr traurig sein und depressiv sein. Und ich will mein Glück nicht mehr von anderen abhängig machen. Mhm. Und Lebensglück ist nur hat nur was mit deiner inneren Arbeit zu tun. Das hat viel mit deinen Erwartungshaltungen zu tun. Wenn deine Erwartungshaltungen nicht etwas sind, was möglich ist, wirst du unglücklich sein.
Ja.
Wenn du dein Leben immer vergleichst mit den Peaks, wirst du unglücklich sein. Wenn du dein Leben immer vergleichst mit den Downs, wirst du niemals happy sein.
Ja.
Das beste gelungene Leben ist meistens so ein langweiliger Alltag, mit aber genug Moment, wo du sagst, die können ins Museum für dich selbst, die dich berühren.
Ja.
Und wir haben uns wirklich, wir hatten Phasen, die waren nicht schön. Die waren wirklich nicht schön. Nicht, weil sie schon so sichtbar war, weil um uns herum wirklich schlimme Dinge passiert sind. Wir haben es trotzdem geschafft, in dieser Welt unser Lebensglück am Leben zu halten. Also da sind schlimme Dinge im Außen passiert, unsere Beziehung, wo wir uns gedacht haben, bist du deppert, was passiert jetzt? Und alles gleichzeitig. Und das gibt es ja nicht. Ja. Und da ist uns links und rechts alles um die Ohren geflogen. Aber wir haben dieses für uns Lebensglück zu haben, wirklich bewahrt.
Schön.
Und das letzte Bild ist, wenn du so ein Familienleben bringst, erstens ist es eine freiwillige Entscheidung. Das musst du schon verstehen. Ja. Keiner zwingt dich dazu. Und das Zweite ist, wenn ich nach Hause zum Beispiel komme oder die Anna kommt nach Hause, die erste Person, die wir begrüßen, sind wir, nicht die Kinder. Weil die meisten setzen Kinder in die Welt und dann ist der Fokus auf die Kinder. Und ich sage, na, gerade wenn alles viel wird, muss mein Fokus auf meine Frau liegen. Also ich komme nach Hause und das Erste, was ich wirklich denke, ja, die Kinder rennen halt zu mir.
Ja, klar.
Aber ich sehe halt sie und bevor ich nicht sie geküsst habe, bevor ich sie nicht geküsst habe, wenn wir uns nicht zu Hause umarmt haben, bin ich nicht da.
Ja, schön.
Und diese Wurzeln muss man pflegen und nicht ständig sich auf die Früchte konzentrieren. Ich glaube, das ist was wir beide hingekriegt haben.
So wahnsinnig schön. Da kann man auch, glaube ich, gar nicht viel nachfragen, weil das muss man einfach auch so stehen lassen. Ja, Wally, hast du noch was dazu?
Ich wollte, genau, weil wir immer auch versuchen, die Takeaways für unsere Zuhörer mitzugeben. Was nimmst du dir von heute mit, von diesem tollen Gespräch?
Also ich finde es genial, wie wir von unterschiedlichen Ebenen ausgegangen sind und was man bei euch extrem stark merkt, ist, was ihr für ein starkes Team seid und euch das echt erarbeitet habt. Das kommt nicht von Haus aus zugeflogen und das ist auch etwas, was ich bei Partnerschaften im Umfeld immer wieder merke, die stärksten Partnerschaften sind durch richtig harte Phasen gegangen. Und das verbindet, dass man trotzdem streitet, dass man trotzdem dranbleibt, dass man auch, wie du sagst, dieses Lebensglück nicht verliert, also diese gemeinsame Vision, diese gemeinsamen Ideen und es einfach möglich macht. Und ihr habt beide Platz als Eltern, finde ich mega stark. Und ihr habt in euren Unternehmensvisionen so viel Impact, den ihr in die Gesellschaft weitergebt. Und das ist das, was ich mir mitnehme. Also ich habe dieses Mal sehr emotionale Takeaways, obwohl wir wahrscheinlich auch noch in die Unternehmensebene, in eure Beratungselemente, in eure Arbeit noch ganz anders hätten einsteigen können. Aber das ist mir jetzt fast zu banal, sage ich ganz offen. Also ich möchte es echt so belassen.
Ja, ich finde es schön, dass wir danach noch ein bisschen Zeit haben, das nachzubesprechen, weil ich fühle mich auch total energiegeladen jetzt und das Gefühl, ich kann Bäume ausreißen. Was mir das wieder mitgegeben hat, ist erstens, ich bin froh, Menschen zu finden, die auch sagen, Date Nights Blödsinn. Ich finde die so furchtbar, diese Date Nights.
Aber die Erkenntnis muss man auch erst haben.
Ja, und man fühlt sich dann so schlecht, wenn man es nicht genießt. Und dann bin ich draufgekommen, wir haben davor auch nie gedatet.
Ja, eben.
Wir waren immer in großen Gruppen unterwegs und haben uns so wohl gefühlt, weil eben da so ein Trubel waren und alle Freunde waren da. Und plötzlich sitzen wir zu zweit da mit unserem Sohn bei der Nanny und denken uns echt so, wie lame ist das denn eigentlich? Ja. Und dann hadert man aneinander, weißt du? Man denkt sich dann so, der andere macht irgendwas falsch, weil ich bin gerade nicht glücklich.
Was mir aufgefallen ist, ich habe, bevor mein Mann und ich verheiratet waren und wir Kinder hatten, immer gesagt, ich will nicht dieses Paar sein, das essen geht und sich anschweigt. Will ich nicht sein, ja. Was ist passiert? Wir haben geheiratet, haben Kinder, wir gehen essen und schweigen uns an. Und ich habe gesagt, wie konnten wir dorthin kommen? Weil wir das nicht sind. Weil wir nicht essen gehen am Abend. Weil wir das nicht machen.
Ja.
Wir sitzen gerne zu Hause und chillen.
Wir sollten eine Brunch-Community öffnen. Eltern. Eine Selbsthilfegruppe für Eltern zu Brunchzeiten. Ich glaube, wir müssen uns dann einfach mehr Urlaubstage nehmen, um das zu ermöglichen. Weil ihr habt dann nämlich den selbstständigen Vorteil. Also das ist natürlich auch ein Faktor. Ihr inspiriert...
Selbst und ständig.
Genau. Aber ihr inspiriert eigentlich auch Eltern dazu, keine Angst vor der Selbstständigkeit zu haben. Nämlich ganz im Gegenteil auch davon, Benefits und Energie mitzunehmen.
Also wenn du Kinder managen kannst, kriegst du das mit dem Unternehmertum locker hin.
Sehr gut.
Ganz ehrlich. Ganz genau, ja. Und das nehme ich mir auch mit, dass, was ich bei euch beiden so schön finde, wenn man Veränderung möchte, musst du halt selber auch deinen Teil dazu beitragen. Und wenn du sagst, in der Gesellschaft stimmt was nicht, dieses Bild können wir nicht, wollen wir nicht weitergeben, dann schau, was du dafür tun kannst, auch wenn es nur ist, dass du einer anderen Mutter, einem Vater, deinem Kind, einem anderen Kind sagst, hey, du schau, du kannst das verändern, wenn du willst. Weil die Leute, die wirklich Veränderung in die Welt gebracht haben, waren sicher nicht die, die sich gedacht haben, vielleicht sollte ich es nicht machen, sondern gesagt haben, ich setze mich dafür ein, für das, woran ich glaube. Und das finde ich super schön.
Da möchte ich jetzt Michael Jackson zitieren. Schau in den Spiegel und sei du selbst die Veränderung. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man selber glücklich wird.
The man in the mirror.
Ja,
sehr gut. Sehr
und die woman in the mirror.
Und eine witzige Anekdote, weil ich glaube, dass mit dem, dass man zuerst dass du deine Frau zuerst begrüßt, bevor die Kinder kommen, ist mir aufgefallen bei einer furchtbar frauenfeindlichen Sendung rückwirkend, nämlich bei Hör mal, wer da hämmert. Er begrüßt immer zuerst die Jill und nicht die Kinder. Und das ist ja eine furchtbar frauenfeindliche Sendung, weil er reduziert sie ja immer nur auf die Hausfrau.
Absolut, ich habe das auch geschaut.
Wahnsinn.
Aber das macht er wenigstens richtig.
Das habe ich mir gedacht, das ist ein sympathischer Sidekick für diese Sendung.
Obwohl ich mag die Sendung urgern, ich muss sie mir mal jetzt wieder kritisch anschauen.
Wenn du,
ich fand die auch mal lustig. Ich habe diesen Nachbar immer so gern gehabt.
Ja, Wilson. Ja, genau. Aber es ist so arg, wenn du dir das jetzt anschaust, was also, er zu seiner Frau sagt.
Ist nicht jede Sendung aus den 90ern so?
Kannst du auch nicht mehr anschauen.
Ja.
Du kannst dir nichts mehr anschauen, du kannst dir Night Rider nicht anschauen, nichts mehr.
Also gut, aber da sieht man mal, mit welchen Bildern wir aufgewachsen sind.
Über unsere Einstellungen und unsere Bilder, die wir in uns tragen, das kommt ja von irgendwo her.
Aber zu viel politische korrekte Sendungen gehen mir dann am Keks. Das ist so dann wieder so versucht in die richtige Richtung. Also ich glaube, der Change muss schon in der Gesellschaft passieren und dann werden die Sendungen wieder automatisch interessant.
Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, wenn deine Intention im Leben richtig ist, also für dich richtig ist und auch weltoffen ist und du auch willst, dass, also jetzt an die Männer zum Beispiel, wenn du willst auch, dass deine Frau genauso in ihrem Leben wächst und, dann kannst du dir auch Hör mal, wer da hämmert, anschauen und auch über die depperten Witze lachen. Weil da müssen wir dann schon immer im Bewusstsein sind, auch unterscheiden sich, okay, jetzt ziehe ich mir das rein, das ist ja noch ein depperter Witz, der da fällt. Aber wie handle ich? Das sind ja zwei Paar Schuhe.
Ja. Genau. Und wie sehe ich es? Allein, dass wir es jetzt so sehen und du das auch als Mann bemerkst, dass es jetzt einfach nicht mehr die Gesellschaftsnorm ist schon mal gesund.
Und es ist nicht so, als würden sie sich nicht wehren. Also
Da gibt es ja auch noch immer wieder Jim, ähnlich, aber das führt jetzt, ich kenne ja jede Serie aus den 90ern, wir könnten 100 Jahre drüber reden.
Sehr gut, wir machen mal aber einen eigenen Podcast darüber und Hints, ja, analysieren mal.
Frau dann wert. Ja. Mhm.
Wunderbar. Super, wir cool. danken so sehr fürs Gespräch. Es war mega genial. War ich glaube, das war cool. nicht die letzte Session und vielleicht gibt es ja wirklich Brunch-Dates, die wir dann anbieten in größeren Communities. Das finde ich eine gute Idee.
Danke euch. Es hat echt Spaß gemacht. Danke.
Ja, freut uns auch. Hat uns auch sehr gefreut. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.